An einem freundlichen Frühlingstag des Jahres 1947 öffnete sich das Tor des Kriegsgefangenenlagers von Ayr Dunford in Schottland. Ein untersetzter junger Mann von 23 Jahren mit einem Pappkarton in der Hand trat hindurch. Das Tor schloss sich hinter ihm. Der junge Mann war frei. Er stammte aus einer Stadt des westdeutschen Industriegebiets und kam aus einer christlichen Familie. Aber als er heranwuchs, waren die Fundamente seines Glaubens zusammengebrochen. Er hatte sich an Menschen gestoßen. Auch die Jugendbewegung des Dritten Reiches mochte ihren Anteil daran haben. Dann hatte er jenen Brief bekommen, der die Herzen deutscher Jünglinge damals höher schlagen ließ, und das Karussell des Krieges hatte sich für ihn zu drehen begonnen. Es drehte sich rasant und erbarmungslos. Fronteinsatz in Süditalien, Zusammenbruch, Gefangenschaft. Ein alter Truppentransporter bringt ihn über den Atlantik. Dort finden wir ihn in einem Holzfällerlager in Kanada, in einem Kriegsgefangenenlager in den USA.
Zu jener Zeit hätte der junge Mann, der Anton Schulte hieß, sich gern als Atheist bezeichnet. Vom Christentum hatte er sich völlig abgewandt. Er betrachtete es als Ruhekissen für alte Leute, die Angst vor dem Sterben haben. Die Sache hatte nur einen Haken. Er glaubte zwar nicht mehr an Gott, aber er konnte auch nicht glauben, dass es Gott nicht gab. Er hatte während des Krieges überzeugt auftretende Atheisten kennengelernt. Aber er hatte sie auch im Angesicht des Todes erlebt. Und da hatte mancher Atheist seine großartigen Thesen offensichtlich vergessen. Viele von ihnen, stellte der junge Skeptiker fest, hatten mit dem Glauben an die Nicht-Existenz Gottes genauso viel Schwierigkeiten wie er mit dem Glauben an Gott.
Es ging mir so wie den meisten Menschen. Bei meinen Überlegungen, dass es keinen Gott geben möge, war der Wunsch der Vater des Gedankens. Denn wenn es Gott gab, dann bedeutet das ja nicht nur, dass er uns geschaffen hat. Es bedeutet zugleich, dass wir ihn als den Herrn unseres Lebens anerkennen und unser Leben nach ihm auszurichten haben. Das heißt, dass im Angesicht Gottes die Selbstherrlichkeit des Menschen und das, was er Freiheit nennt, zu Ende ist. Deshalb glaubt der Mensch oft lieber den größten Unsinn, wenn es ihm nur gelingt, sich an Gott vorbeizumogeln und seine vermeintliche Freiheit zu behalten.
Der junge Mann, hinter dem sich das Tor des Kriegsgefangenenlagers geschlossen hatte, brachte einen ungeheuren Nachholbedarf an Leben mit. Er hatte vieles versäumt. Auf einer Farm in einem schottischen Dorf fand er eine Anstellung als Landarbeiter. Und sobald die tägliche Arbeit getan war, fand man ihn da, wo etwas los war. Beim Hunderennen, an den Treffpunkten junger Leute, in den Gaststätten. Ein junger Mann namens Anton Schulte versuchte nachzuholen, was er bisher im Leben versäumt zu haben meinte.
Ich ging damals samstags oft auf den Rennplatz. Wie eine wilde Meute schossen die schottischen Windhunde hinter einer Hasenattrappe her, die vor ihnen auf einer Laufschiene um die 400 Meter lange Rennbahn gezogen wurde. Der Hund, der als erster durchs Ziel ging, hatte gewonnen. Eines Nachmittags hatte ich auf verschiedene Hunde gesetzt und meistens auf die richtigen. Ich hatte gewonnen, gewonnen und gewonnen. Als ich den Rennplatz verließ, hatte ich so viel Geld in der Tasche, wie ich in meinem Leben noch nie besessen hatte. Ich weiß noch, wie ich dachte, Schulte, was bist du für ein Kerl? Und dann merkte ich mit einem Mal, dass ich mich gar nicht darüber freute. Ich besaß viel Geld, aber es löste meine Probleme nicht. Anschließend bin ich ins Kino gegangen. Es lief ein Film, wie sie zu jener Zeit in Hollywood Mode waren. Damen in Weiß, Marmorgebäude und chromblitzende Straßenkreuzer. In der Hälfte des Films bin ich aufgestanden und rausgegangen. Blödsinn, dachte ich. So ist das Leben nicht.
Dann wurde der ehemalige Kriegsgefangene zu einer Teeparty eingeladen. Junge Leute trafen sich in einem Privathaus. Es wurde Tee und Gebäck gereicht, man unterhielt sich. Dazwischen wurden Chorusse gesungen. Ab und zu stand einer der jungen Leute auf und erzählte, was er in der zurückliegenden Woche mit Jesus Christus erlebt hatte. An jenem Abend ging der junge Deutsche nachdenklich nach Hause. Die Freundlichkeit der jungen Gastgeber hatte ihn ebenso beeindruckt wie ihre Aufrichtigkeit. Außerdem musste er sich eingestehen, diese jungen Leute hatten etwas, was er nicht besaß. Und er hätte wer weiß was darum gegeben, wenn er es gleich ihnen besessen hätte. Von diesem Tag an kannte er für seine Samstagnachmittage ein neues Ziel. Zwei Erlebnisse hatten den jungen Mann auf das, was nun folgen sollte, vorbereitet.
In den Vereinigten Staaten hatte sich der erste Zwischenfall ereignet. Mit zwei Gefährten hatte er einen Ausbruchsversuch riskiert. Aber beim Durchqueren eines Flusses wurde er entdeckt. Wütende Wachtposten trieben ihn bei glühender Sonnenhitze, nur mit einer Badehose bekleidet, auf der Landstraße zurück. 25 Kilometer im Laufschritt über glühenden Asphalt. An seinen Fußsohlen bildeten sich Blasen, dann lief er auf dem nackten Fleisch. Als er nicht mehr konnte, überließ man ihn einem angetrunkenen Wachposten. Da hat der Christ, der keiner mehr sein wollte, und der Atheist, der keiner war, leise und schüchtern zum ersten Mal wieder gebetet. Und dann war plötzlich der Lagerdolmetscher da. Die Füße des erneut Eingefangenen wurden verbunden. Er hatte überlebt. Das zweite Ereignis fiel in seine schottische Landarbeiterzeit. Sie hatten einen Bullen auf der Farm, mit dem man in der Regel gut auskommen konnte. Das Eintreiben der Kühe besorgten die Hunde, und meistens kam der Bulle friedlich hinterher. An einem Sonntagmorgen aber wollte er nicht. Er stemmte die Beine in den Boden und senkte den Kopf. Am Tag zuvor hatten sie geschlachtet und es roch nach Blut. Das veränderte die Reaktion des Bullen. Woher aber sollte ein junger deutscher Kriegsgefangener, der nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen war, das wissen? Er sprang mit der Heugabel über den Zaun und rannte auf den Bullen zu. Da senkte das mächtige Tier den Kopf und ging auf ihn los. Einmal, zweimal konnte er zur Seite springen. Dann glitt er auf dem glatten Rasen aus. Als er versuchte, die Hörner mit der Gabel von sich abzuhalten, hatte er plötzlich nur noch ein Stück Holz in der Hand. Beim nächsten Anlauf war der Stier über ihm. Er trampelte und stieß, und bis zum Zaun waren es 20, 25 Meter. Unter den Hufen des Stieres aber wusste der junge Deutsche mit einem Mal, es gibt einen Gott. Alle Zweifel waren wie weggefegt. Er wusste, dass er sein Leben nicht so gelebt hatte, dass er damit vor Gott bestehen konnte. Worte, Sätze, die er als Kind im Gottesdienst gehört hatte, waren plötzlich wieder da. Das alles spielte sich in Sekunden ab. Der junge Mann wusste, dass sein Leben an einem seidenen Faden hing. Er kann bis heute nicht sagen, wie er herausgekommen ist. Irgendwie muss er sich aufgerafft haben, losgerannt und über den Zaun gesprungen sein. Als er auf der anderen Seite lag, stand auch der Stier bereits schnaubend am Zaun. Zwar kam in diesem Augenblick der Farmer dazu, aber er hätte ihn auch nicht mehr retten können. Seit jenem Tag wusste der junge Mann, dass er sich an der Frage nach Gott nicht vorbeimogeln konnte.
Dann luden die jungen Leute aus der Teestube ihren neuen Freund zu einer Evangelisation im Nachbarort ein. Sie wurde von einer Gruppe aus einer anderen Stadt gestaltet. Einer nach dem anderen berichtete, was er mit Jesus erfahren hatte. Dazwischen sangen sie Chorusse. Und ein junger Mann mit Namen Anton Schulte saß ziemlich weit hinten und rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. Er begriff, dass diese jungen Leute die Wahrheit sagten. Was sie von ihrer Erfahrung mit Jesus berichteten, war echt. Sie waren grundverschieden und kamen aus völlig unterschiedlichem Milieu. Einer war Bergmann, ein anderer Student, der dritte ging noch in die Lehre. Nur in einem waren sie alle einer Meinung. Sie sagten, Jesus Christus hat unser Leben neu gemacht. Einer der jungen Leute glaubte selbst erst wenige Wochen an Jesus. Er war alles andere als ein Redner, stotterte, wiederholte und versprach sich. Aber einen Satz wiederholte er ständig. Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Und der junge Deutsche in der letzten Reihe dachte, das ist wahr, Mann, man kann es dir ansehen. Ich aber bin es nicht.
Am Schluss der Versammlung stand ein Mann auf und hielt eine kurze Ansprache. Er streckte seine Hand aus, zeigte genau in meine Richtung und sagte, du brauchst Jesus. Ich glaube, ich habe automatisch den Kopf eingezogen. Und ich fragte mich, woher kennt der mich? Es waren doch viele Menschen im Saal. Und ich hatte den Mann nie gesehen. Aber es waren Gottes Hand und Gottes Finger, die auf mich gerichtet waren. Ich wusste es genau. Er wollte mich haben. An diesem Abend stand mein Entschluss fest. Was jene jungen Leute besaßen, das wollte ich auch haben. Aber dann wurde noch ein Lied gesungen, dieses und jenes angesagt. Und als die Versammlung zu Ende war, merkte ich, dass ich mich friedlich von den anderen hinausdrängen ließ. Der Ausgang übte eine magnetische Anziehungskraft auf mich aus. Es zog mich förmlich nach draußen. Ich wollte gar nicht mehr nach vorne gehen. Ich wollte es nicht und wollte es doch. Heute weiß ich, dass ich um einen Menschen, der sich für Jesus entscheiden will, auch andere dunkle Mächte bemühen. Ich stand schon an der Tür und sah in die Nacht hinaus. Und da war mir, als wenn mir einer über die Schulter sagte, wenn du jetzt weggehst, wird es genauso dunkel in deinem Leben sein. Da habe ich an der Tür kehrt gemacht und mich nach vorn durchgeboxt. Vielleicht habe ich dabei unhöflich von meinen Ellbogen Gebrauch gemacht. Aber ich erreichte mein Ziel. Jenen Mann vorn im Saal und sagte zu ihm, ich möchte mich bekehren. Ich wusste nicht genau, was das war. Aber ich wusste, dass es um eine Entscheidung für Jesus Christus ging. Als die anderen hinausgegangen waren, sprach dieser Mann mit mir über mein Leben. Er hat mir viele Stellen aus der Bibel vorgelesen, und als er merkte, dass ich nicht so recht mitkam, fragte er mich, ob ich Ausländer sei. Ja, Deutscher, antwortete ich. Nun, entgegnete er, dann wollen wir es einfach machen. Bin ich froh, dass der Mann es damals einfach gemacht hat. Es ist für mein Leben und für meine spätere Verkündigung maßgebend geworden. Denn das Evangelium ist einfach. Man braucht es nicht kompliziert zu machen. Ich werde nicht vergessen, wie konzentriert er mich nach meiner Sünde fragte. An diesem Punkt hatten wir keine Schwierigkeiten miteinander. Ich wusste genau, dass ich ein Sünder und vor Gott schuldig war. Aber dann stellte er mir eine zweite Frage. Und die lautete, sind Sie bereit, die Sünde aufzugeben? Da dachte ich an mein Leben, an all die Dinge, die ich falsch gemacht hatte, an meine Freunde, und ich bekam es mit der Angst zu tun. Das schaffst du ja gar nicht, sagte ich mir. Und entsprechend antwortete ich werde es versuchen. Und das war meine ehrliche Überzeugung. Aber der Mann, der mit mir sprach, war ein guter Seelsorger. Er sagte nicht versuchen, vertrauen. Und da fiel mir ein, dass alle jungen Leute vorher davon gesprochen hatten, dass sie vertraut hatten, nicht auf sich selbst, nicht auf irgendwelche Menschen, sondern auf Jesus Christus. Dann sind wir gemeinsam niedergekniet. Ich kann nicht mehr sagen, was ich damals gebetet habe, aber ich weiß, dass ich in jener Stunde Jesus Christus mein Leben überantwortet habe, mit aller Sünde und aller Schuld. Ich weiß, dass es mir ernst damit war, und ich glaubte, dass auch Gott mich ernst nahm.
Der junge Mann, der an jenem Abend nach Hause fuhr, war von einer Freude erfüllt, die er bis dahin nicht gekannt hatte. Allmählich begann er zu begreifen, das ist das Leben mit Jesus. Er begann zu verstehen, dass Jesus zu einem Menschen redet. Er fing an, in der Bibel zu lesen und selbst mit Jesus zu sprechen, frei, unkompliziert. Für einen Mann, der an das Vaterunser gewöhnt war, bedeutete das keine geringe Umstellung.
Das Leben des jungen Mannes Anton Schulte begann sich einer Veränderung zu unterziehen. Er selbst war sich dessen gar nicht bewusst. Aber die Leute, die mit ihm auf der Farm zusammenlebten, kamen mit einem Mal und fragten: Warum bist du so anders? Warum machst du das? Und er hatte in der Tat etwas gemacht. Er hatte Jesus Christus in sein Leben eingelassen. Als die Leute auf der Farm das merkten, hielten sie es für einen religiösen Tick. Viele andere aber merkten nichts. Damit sie auch erkennen konnten, dass im Leben des Anton Schulte etwas Ungeheures vor sich gegangen war, klemmte er sich an einem Abend eine große Bibel offen unter den Arm und fuhr mit dem Bus zur Bibelstunde.
Viele Jahre lang war Gott einem jungen Mann nachgegangen, der vor ihm weglief. Jetzt war er ihm in den Weg getreten. Gott hatte jemanden eingeholt, der nichts vorzuweisen hatte, was ihn dazu als würdig ausgezeichnet hätte. Er hatte eine Menge erlebt, aber vor Gott hatte er wirklich keine Veranlassung darauf, stolz zu sein. Er hatte alles versucht, um diesen Gott abzuschütteln und ihn loszuwerden. Es war ihm nicht gelungen. Gott hatte den längeren Atem. Die Gnade war stärker.
An einem der nächsten Tage erlebte ich etwas Wunderbares. Ich war allein in meinem Zimmer und dankte Gott für all das Neue, das er in mein Leben gebracht hatte. Da überkam mich eine ungeheure Freude zum Beten. Ich konnte Gott alles sagen, wie mit einem Freund, mit ihm über alles sprechen. Ich empfand eine Freude, die ans Schmerzhafte grenzte. In dieser Stunde wurde mir klar, dass ich den Menschen in meiner Heimat das Evangelium verkündigen sollte. Damals hat Gott mich zum Evangelisten berufen, obwohl ich noch nicht einmal richtig wusste, was das überhaupt war.
Die Gnade Gottes hatte einen Menschen eingeholt. Würde sie damit zufrieden sein? Würde ihr das reichen? Oder musste Barmherzigkeit Gottes, wenn sie wirklich wunderbar ist, sich in einem Menschen, der sich ihr ergeben hatte, nun erst recht zur Entfaltung bringen? Nicht um diesen Mann zu einem missionarischen Helden, zu einem christlichen Superstar zu machen. Christen mit Heiligenschein gibt es nicht. Sondern um zu zeigen, was Gott mit einem schlichten, unnützen Menschen anfangen kann. Am 20. September 1947 kehrte der junge Mann namens Anton Schulte nach Deutschland zurück. Der entlassene Kriegsgefangene kehrte in ein Deutschland zurück, in dem man sich anschickte, den Trümmerschutt aus den Kleidern zu klopfen und Straßen und Plätze zu fegen. Man wollte nicht länger nur aufräumen, man wollte aufbauen, man hatte viel zu tun. Viel zu tun hatte auch der junge Mann, der aus Schottland zurückgekommen war. Der wirtschaftliche Wiederaufstieg allerdings interessierte ihn nur am Rande. Er wollte das Land evangelisieren, so recht und schlecht, wie er es eben konnte. Er verteilte Traktate, organisierte seine ersten Freiveranstaltungen, beteiligte sich an evangelistischen Aktionen und fiel manchem mit seiner Radikalität auf die Nerven. Er verdingte sich als Zeltdiakon, schlug Pflöcke ein und hielt Kinderstunden. Predigen? Nein, dazu sei er wohl nicht berufen, bedeutete man ihm. Er übersetzte ausländische Besucher und aus ihren Ansprachen sammelte er die ersten Bausteine für eigene Predigten. Der junge Mann hatte einen Auftrag, aber keine Erfahrung. Erfahrung muss man sammeln. Der junge Mann rannte unbekümmert gegen Traditionen und festgefahrene Formen an. Schließlich musste man an Türen anklopfen, um festzustellen, ob sie sich öffneten oder nicht. Und manchmal schien es ihm geraten, etwas derb mit der Faust zuzuschlagen. Man konnte ja nicht wissen, ob die Leute hinter der Tür nicht schliefen und gar nicht merkten, dass er da war. Der junge Mann sammelte reichlich Erfahrungen und er lernte daraus. Der Schottland-Heimkehrer hatte den anderen aber auch etwas voraus. Die Unbekümmertheit der Jugend. Sie ließ ihn wagen, was anderen bedenklich schien. Wenn man in Deutschland viele Leute erreichen wollte, musste man viele kleine Straßenversammlungen durchführen oder man musste einen Weg suchen, auf dem die Bewohner Westdeutschlands schneller zu erreichen waren. Dieser Weg hieß Rundfunk. Aber er war tabu. Zumindest in Deutschland. Im benachbarten Ausland jedoch gab es kommerzielle Sender, die bereit waren, auch einem Außenseiter Sendezeit zu verkaufen. Anton Schulte begann mit den ersten evangelistischen deutschen Rundfunksendungen über die Sender Luxemburg und Monte Carlo. Das war 1953 und führte zur Gründung eines Vereins. Denn nur als Institution erhielt man damals die zur Bezahlung der Sendungen benötigte Devisengenehmigung. Das Missionswerk Neues Leben wurde gegründet. Nach einigem Suchen fanden sich die 7 Personen, die zu einem solchen Unternehmen von Rechts wegen nötig waren. Damit trat in der Arbeit des Rundfunkmissionars, wie er sich damals nannte, eine entscheidende Wendung ein. Um den Einzelgänger scharte sich eine Mannschaft, junge Leute gleich ihm, die nicht glaubten, dass etwas nicht ging, bevor sie es nicht probiert hatten. Junge Leute, die in ihrer Unbekümmertheit den ehrwürdigen Leitern christlicher Gemeinden oftmals zu einem Prickeln an der Wirbelsäule verhalfen, die direkt waren und naiv, die aber in aller Unbekümmertheit dem Gott vertrauten, der sie zum Evangelisieren auf alle mögliche Weise losgeschickt hatte. Und es stellte sich heraus, dass manches, was andere für unmöglich gehalten hatten, möglich war. Wenn auch vielleicht in einer etwas anderen Form, als die jungen Stürme es zunächst versucht hatten. Das Missionswerk Neues Leben entwuchs dem kleinen Wohnzimmer eines Zweifamilienhauses, das seine Organisation zunächst beherbergt hatte. Auch die Büroetage über einem Siegener Café reichte nicht aus. 1961 wurden Sitz- und Geschäftsräume nach alten Kirchen verlegt. Das Prinzip der Mannschaft, des Teams, blieb für die weitere Entwicklung entscheidend. Männer und Frauen mit eigenen Aufträgen oder mit der Bereitschaft, verantwortlich in bestimmte Aufgaben einzutreten, sammelten sich um Anton Schulte. Einige von ihnen bauten die Zeltmission des Werkes auf. Sie halfen entscheidend mit, 2 kleinere Zelte zu beschaffen und die Einsätze in Deutschland und Österreich vorzubereiten und durchzuführen. Das Missionswerk stellte ihnen Organisation und Operationsbasis. Ruth Frey übernahm den Aufbau der missionarischen Kinderarbeit. Sie begann mit der Durchführung von Kinderwochen, Rüstwochenenden und der Schulungsarbeit an Bibelschulen. Und es zeigte sich, dass auch hier eine Tür weit aufging. Mehrere Jugendmissionarinnen tun heute neben ihr die gleiche Arbeit. Die zunächst reichlich beargwöhnte evangelistische Arbeit unter Kindern wurde allmählich gesellschaftsfähig.
Ist das denn wirklich wahr, was in der Bibel steht?
Wir hören heute so viel anderes.
Die Wahrheit des Wortes Gottes können wir erleben, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Viele Menschen wollen das nicht. Und dadurch bleibt die Bibel für sie langweilig und wie ein Märchenbuch. Andere erleben das Gegenteil.
In der Schulte-Mannschaft befanden sich, schon von der Rundfunkarbeit her, von Anfang an Techniker. Wen wundert's, dass sie das aufkommende Tonband zu einer Tonbandmission verwendeten und den automatischen Telefonanrufbeantworter zur Installation einer Telefonkurzpredigt. In über 40 Städten haben sie solche Anlagen eingerichtet. Von mehr als 1 Million Anrufern sind diese kurzen evangelistischen Ansprachen gehört worden. Sie hatten ihre große Zeit, traten dann hinter neuen Aufgaben zurück.
Köln 44 50 11. Sie hören vom Tonband die Telefonkurzpredigt von Anton Schulte.
Kann man es eigentlich wissen, ob man in den Himmel kommt? Da sprach ich heute Morgen mit einer Frau drüber, über diese Heilsgewissheit. Ich fragte sie, wenn ich Ihnen in einem Brief etwas versprechen würde, würden Sie mir dann glauben, dass ich dieses Versprechen auch halte? Ja, natürlich, bestätigte die Frau sofort. Das fragte ich weiter, wenn Gott Ihnen in einem Brief das ewige Leben versprechen würde. Glaubten Sie dann, was er Ihnen sagt? Natürlich würde ich das glauben, erwiderte die Frau prompt. Sehen Sie, hier, fuhr ich fort und schlug die Bibel auf. Hier in Johannes Kapitel 3, Vers 36 hat Gott das versprochen. Er sagt dort, wer dem Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben.
Ein anderer junger Mann kam in die Mannschaft, der vor seiner Bibelschulausbildung deutscher Motocross-Meister gewesen war. Es dauerte nicht lange, da hatte er die Aktion Sportler ruft Sportler begonnen. Der missionarische Auftrag drückte ihm den Sturzhelm wieder auf den Kopf. Beim Elefantentreffen auf dem Nürburgring, bei Trialwertungsläufen und anderen Sportveranstaltungen ist er mit seinen Helfern dabei. Sie schenken tausende Tassen von Tee aus, halten evangelistische Ansprachen am Lagerfeuer und führen Freizeiten für Motorradfahrer durch. Schulte selbst ist der Radioarbeit treu geblieben, die den neuen Gegebenheiten angepasst wurde. Neben der Mitarbeit beim Evangeliumsrundfunk und einer Sendung über Radio Luxemburg konzentrierte er sich auf die Deutschsprechenden in Kanada und USA.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung Neues Leben, die Sendung des Missionswerkes Neues Leben aus Altenkirchen im Westerwald. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, auch heute wieder die Botschaft des Evangeliums über Radio Luxemburg zu bringen. Und in unserer heutigen Sendung spricht Anton Schulte über die Frage, kann sich mein Leben ändern?
Diese Frage ist mir immer wieder von vielen Menschen gestellt worden. Und ich möchte versuchen, anhand der Bibel und an Beispielen aus dem Leben eine Antwort zu geben. Zunächst muss klar festgestellt werden, dass es möglich ist. Ja, es ist möglich, dass das Leben des Menschen eine Veränderung erfährt. Und im tiefsten Grunde sehnen sich alle Menschen danach, bewusst oder unbewusst. Sie suchen, oft ohne zu wissen was, denn sie ahnen oder spüren, dass ihnen irgendwo das Letzte fehlt.
Das Bemühen, die vielen zu erreichen, hat ihn zu stadtweiten Evangelisationen geführt. Mit einer gemeinsamen Anstrengung aller Christen sollen, verbunden mit dem Einsatz modernster Mittel, möglichst alle Menschen, die in einem Großraum leben, mit dem Evangelium bekannt gemacht werden. Das begann in Stuttgart, Ulm und Kassel und führte 1961 nach Wien. Im Feldzug des Glaubens in der Wiener Stadthalle haben er und seine Leute noch einmal das Unmöglich Scheinende versucht und zumindest das Mögliche erreicht.
Du kannst zu sämtlichen Konfessionen Wiens gehören. Wenn du Jesus Christus nicht hast, gehst du trotzdem verloren. Du kannst alle religiösen Handlungen mitgemacht haben. Du kannst überall dabei gewesen sein. Wenn du dich nicht in deinem Herzen für Jesus Christus entscheidest, dann bist du trotzdem verloren. Es ist in keinem anderen Heil. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Stationen in Deutschland. Bremen. Erstmalig wurde die große Stadthalle für eine Evangelisation gemietet. Hamburg. Im neu erbauten Kongresszentrum füllten sich sogar beide großen Säle gleichzeitig. Düsseldorf, viele Entscheidungen in der großen Philipshalle. Bayreuth, Stadthalle mit Übertragung in alle Nebenräume, Foyer und Treppenhaus und viele andere Städte schlossen sich an. Herbert Müller verwaltet als Geschäftsführer die missionarische Tätigkeit von über 60 Evangelisten, Jugendmissionarinnen, Mitarbeitern in der Vorbereitung und Nacharbeit. Daneben trägt Anton Schulte die Verantwortung für das Ganze. Ein Bruderrat aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen, bestehend aus 6 Pastoren und Kaufleuten, hilft ihm dabei, die rechten Entscheidungen zu treffen. Die Verantwortung wiegt schwer. Der Mann, der aus Schottland kam, tut das ohne Heiligenschein. Denn Gnade ist das Gegenteil, die Erfahrung, dass man etwas tun darf, was man allein nicht kann. Gnade heißt immer wieder, wenn auch nicht mehr im jugendlichen Überschwang, an Türen klopfen, um zu sehen, ob sie nicht vielleicht doch aufgehen. Gnade erfahren heißt nicht, sich in ihrem Mittelpunkt häuslich niederlassen, sondern im ständigen neuen Versuch und im Bewusstsein der eigenen Unfähigkeit herausfinden, wie weit sie reicht.
Was ist das, diese wunderbare Gnade Gottes? Gnade ist immer ein Geschenk. Mir ging das eines Tages auf, als ich die Botschaft von Jesus Christus hörte, dass das Heil in Jesus Christus eine Gnade ist, ein Geschenk. Denn ich hatte erkannt, dass ich die Gebote Gottes übertreten hatte. Ich habe gefehlt, ich habe nicht so gelebt, wie ich es sollte. Und daraufhin sagt die Bibel: Sind wir schuldig, ist der Mensch auf dem Weg zur Verdammnis. Das ist das Gerichtsurteil Gottes. Als ich das begriff, verstand ich mit einem Mal, seine Gnade ist ja die Vergebung unserer Sünde. Ist, dass uns das Heil in Christus geschenkt wird. Und was muss man mit einem Geschenk machen? Man muss es annehmen. Wer ein Geschenk nicht annimmt, der bekommt nichts. Begnadigt, deshalb, weil Jesus Christus am Kreuz meine Sünde getragen hat, weil er meine Schuld dort bezahlt hat, weil er an meine Statt dort alles auf sich nahm, was ich verkehrt gemacht habe. Deshalb ist das Gnadengeschenk Gottes die Vergebung unserer Sünde durch Jesus Christus. Das ist nicht etwas, was ich erarbeiten könnte, durch gute Leistungen, durch viele gute Werke. Sondern die Bibel sagt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9, aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Niemals wird in der Herrlichkeit Gottes sich ein Mensch seiner eigenen Leistungen rühmen können. Dass er sagen könnte, ich habe so viel Gutes getan, so viel geleistet, bin so viel besser gewesen, dass ich deshalb hier in die Herrlichkeit Gottes gekommen bin. Nein, es wird nur einer gerühmt werden in alle Ewigkeit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der wird gepriesen werden in alle Ewigkeit.
In bestimmten Zeitabständen treffen sich die Mitarbeiter zur Lagebesprechung. Jeder kommt aus seinem Bereich, berichtet von seinen Initiativen, Erfolgen oder Misserfolgen. Die anderen nehmen Anteil, raten, korrigieren. Schulte ist Präses inter pares, Erster untergleichen. Heute finden diese Zusammenkünfte im neu erbauten Neues Lebenzentrum statt. Und vielleicht dokumentiert dieses Haus stärker als manches andere, wie Gnade wirkt. Wo an so vielen Stellen punktuell missionarisch gearbeitet wird, braucht man einen Ort, der zusammenfasst und konzentriert. Mitarbeiter zur Schulung, Freunde zur Unterrichtung, die erreichten Menschen zur Beratung, zur seelsorgerlichen Begleitung. In diesem Zentrum, das für jedermann offen steht, sind alle Mitarbeiter an der Gestaltung des Programms bei Freizeiten, Schulungen und Seminaren beteiligt. Sie alle leisten ihren Beitrag. Durch sie hat sich Gnade vervielfacht. Und vielleicht ist das die entscheidende Erfahrung. Gnade schafft keine Hierarchie und kein Imperium. Beides steht ihrem Wesen entgegen. Gnade will sich ausdehnen, weiten Raum schaffen, in dem auch andere Gnade erfahren. Gnade ist nie verfügbarer menschlicher Besitz. Sie bleibt verbunden mit dem Geheimnis göttlicher Seligkeit und offenbart sich dem Menschen in Jesus Christus. Deshalb kann man Gnade nicht begreifen, sondern immer nur erfahren. Gnade ist Arbeit Gottes am Menschen. Sie will ihn an der Seligkeit Gottes teilhaben lassen.